Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ich bin auch der Meinung, dass wenn man diesen Hintergrund, man muss es ja nicht in der Tiefe verstehen, das tun nicht die wenigsten, aber wenn man den Hintergrund, also den grundlegenden Prozess, eben da gibt es Daten, mit diesen Daten arbeitet das System und kann dann nicht mehr, als wie man ihm zugetragen hat, arbeitet, kann man auch sehr sinnvolle Anwendungen bauen, wenn man eben auch die Beschränkungen des Systems kennt. Weil diese Überhöhung, die ja noch immer stattfindet, nicht so, weil es ist allein der Begriff eine künstliche Intelligenz, ich meine, die Frage, was ist Intelligenz? Das gibt dem, transportiert einen Anspruch, dem diese Systeme gar nicht gerecht werden können, Stand heute. Und da allerdings bewusst und positiv damit umzugehen, das ist eine große Herausforderung. In Anbetracht auch dessen, du hast ja selber gesagt, dass jetzt, bis solche Publikationen rauskommen, vergeht ja doch ein bisschen Zeit, bis Forschung. Ergebnisse rauskommen. Dann werden die publiziert. Dann muss es Leute geben, die das dann auch noch interpretieren, sodass es mehr Menschen verstehen. Dann geht es dann irgendwann einmal in irgendeine bildungspolitische Einrichtung rein und dann hat man vielleicht irgendwann einmal, 10 Jahre später, ich bin sehr optimistisch, einen neuen Lehrplan. Bis dahin ist allerdings schon viel, sind schon viele Daten, den ich neu gekonnt hätte, fast gesagt. Das hängt mir immer hinten nach. Die Frage, die sich mir da jetzt stellt, ich weiß nicht, ob es da eine vernünftige Antwort drauf gibt. Wie kann man denn das hinkriegen? Weil, ich meine, das ist ja in der Zeit KI so, das ist eigentlich die ganze digitale Zeit über schon so, dass man in Wahrheit über Dinge in der öffentlichen Bildung sprechen, in dem Bereich jetzt, die jetzt nicht mehr ganz aktuell sind.
Ja, also ich glaube, Wissenschaft hat sich da schon versucht, anders aufzustellen. Also früher, als ich angefangen habe in der Wissenschaft vor 25 Jahren, war das ja so, da hat man noch Manuskripte ausgedruckt, hat die ausgedruckten Manuskripte zum Verlag geschickt, hat die dann wieder annotiert zurückbekommen und hat dann das neue Manuskript geschrieben und ausgedruckt. Also da hat sich ja schon vieles geändert. Ja, man hat digitale Systeme, die Prozesse sind alle digitalisiert und hat da natürlich auch schnelle Überarbeitungszeiten etc. Aber trotzdem ist es natürlich noch ein langwieriger Prozess. Was Wissenschaft sich ja im Rahmen von Open Science Bewegungen überlegt, beziehungsweise auch so als Hausaufgabe selbst stellt, ist, dass man eben Forschungsergebnisse schon also Studien schon bereits anmeldet, bevor sie überhaupt durchgeführt wurden. Dann kann man ja auch schon als zum Beispiel als Bildungspolitik reinschauen, ja, was wurden denn für Studien aktuell angemeldet? Was sind zum Beispiel so Trends, die in der Forschung existieren? Da kann man zum Beispiel auch KI nehmen. Ich habe so eine KI, die schaut sich immer so Datenbanken an, wo eben solche Studien letztendlich angemeldet werden. Und da kann man so Trends auch entwickeln. Ja, also was sind die Hauptschlagwörter aus diesen einzelnen angemeldeten Studien raus? Und dann kann man schon sehen, okay, jetzt geht es gerade so Veränderungsprozesse in der Wahrnehmung von KI oder andere Dinge. Also das ist schon so ein Trend, also dieser Open Science Trend zum einen mit dem Anmelden von neuen Forschungsstudien, dann zum anderen von den Präpublikationen, also bevor die veröffentlicht werden, gibt es Server, wo man eben schon die Manuskripte entsprechend ablegen kann. Die haben dann auch schon eine zitationsfähige URL und das ist dann eben auch so was, man hat schneller letztendlich dann Zugriff auf diese Manuskripte und die sind auch schneller publizierbar. Und das Dritte ist sicherlich auch Open Data. Das heißt also, Forschungsdaten, die verwendet wurden von bestimmten Studien, werden dann auch offen gelegt und die können dann auch wiederum für neue Forschungssekundäranalysen etc. dann auch verwendet werden. Mit all den Einschränkungen, die das auch wieder mit sich bringt, aber grundsätzlich ist da Wissenschaft schon offener geworden und auch schneller geworden. Aber wir haben natürlich immer wieder auch diesen Übersetzungsprozess, der aus meiner Sicht der schwierigste ist. Ja, also wie kommen meine Forschungserkenntnisse eben dann eben in bildungspolitische Entscheidungen rein? Und wie kommen die zum Beispiel bei den Stakeholdern in der Berufsbildung an? Das ist die Frage, ja. Und da sind wir noch nicht gut genug. Also Wissenschaftskommunikation auf der einen Seite. Aber dann eben auch dann so dieses Bewusstsein, ja, da gibt es ja Leute, die forschen an der Universität und die könnten wir mal fragen, ja. Also auch so, Uni ist immer auch so als Elfenbeinturm, ja, da hocken halt die irgendwie die Verrückten, ja, und die machen irgendwie vor sich irgendwas hin am Schreibtisch und ja, gut, und was bringt uns das dann in der Praxis? Aber das ist ja auch nicht so. Also wir haben ja durchaus auch so ein praxisorientiertes Interesse und der Diskurs bringt uns ja auch weiter. Und das ist, glaube ich, noch nicht ganz so im Bewusstsein, dass diese Offenheit auch besteht, ja, und dass dieser Diskurs unglaublich wichtig ist, um eben auch nicht nur Implikationen aus der Forschung in die Praxis reinzubringen, sondern andersrum auch praxisrelevante Probleme zu identifizieren und diese dann eben im Forschungskontext weiter zu tradieren. Also das wäre so ein Wunsch von mir, dass diese Interaktion einfach noch stärker stattfindet, ja. Wir bauen da immer natürlich drauf, diese Interaktion eben aufzubauen erstmal oder weiterzuentwickeln. Aber ja, das ist immer noch limitiert aus meiner Sicht. Und da kann man wirklich anpacken und das stärker vorantreiben.
Du hast es gesagt, du hast da selber ein KI, mit dem du diese angekündigten, angemeldeten Forschungen durchsuchen kannst, also die Trends und so weiter. Da ist mein Gedanke gekommen, weil was es mir persönlich also geht, nicht? Also da hast du die Forschung und dann gibt es von mir so eine totale super Studie und dann fange ich die an lesen und dann denke ich, puh, das ist aber zach. Das ist schwer zu verstehen. Ne? Also das ist irgendwie ganz weit. Also das müssten wir jetzt übersetzen. Und dann eben im Gespräch jetzt zum Beispiel mit dir, dann wird vieles klarer. Wir sprechen oft mit verschiedenen Sprachen, nicht? Also Wissenschaft, Wirtschaft und dann natürlich wieder die Kunden. Ist auch bei uns das Thema mit IT, nicht? Wie vermitteln wir die Dinge, die wir da bauen wollen, unseren Kunden? Also ein Handwerker oder ein Handelsbetrieb, dem ist das ziemlich wurscht, was für Server da drin ist, sondern dem geht es darum, dass er seine Warenströme in den Griff kriegt. Und solche Übersetzungsprozesse sehe ich auch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, vor allem wenn man beachtet, dass ja die Wirtschaft nicht nur als hochstrukturierten großen Konzernen geht, die dann wieder eigene wissenschaftliche Abteilungen haben, sondern so 99, irgendwas oder was, Prozent KMU sind. Kann uns, glaubst du, das ist jetzt Hypothese, das ist ganz wild, glaubst du, dass es uns gelingen kann, dass wir zum Beispiel mit einem Sprachmodell oder was genau diese Übersetzungsleistung hinkriegen und so schneller den Sukkus aus eurer wertvollen Arbeit in die Praxis bringen können.
Gibt es tatsächlich?
Ja, Wahnsinn. Das will ich ja gleich wissen, was es ist, Kim.
Also, kann ich ganz kurz ausführen. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Anbieter von generativen Modellen, aber es
Kannst du mir
gibt
doch sagen.
das sogenannte Notebook LM, ja,
Ja,
und
ja, ja.
Notebook LM hat die Möglichkeit, dass man, egal welche Texte, aber jetzt zum Beispiel ganz konkret Forschungstexte einlädt in die KI und die baut dann innerhalb von, ich sage jetzt mal, einer 5 Minuten, 10 Minuten baut die einen Podcast. Also das, was wir jetzt gerade machen, wird dann als Podcast und so auch so ein Dialog-Podcast wird dann darauf aufgebaut. Das heißt, die KI nimmt sich auch wieder über Wahrscheinlichkeiten oft genannte Kontexte zum Beispiel raus aus den wissenschaftlichen Texten und baut die dann in Fragen zum Beispiel um und dann hat dann eben mit einer Zwei-Sprecher-Funktion dann eine Stimme stellt die Fragen, die andere Stimme versucht dann eben das, was in diesem Text steht, dann eben auch zusammengefasst dann, also als Paraphrase dann letztendlich auch wieder zu integrieren. Das hört sich ein bisschen, also es hat amerikanisch geprägt, sage ich jetzt mal, weil es natürlich auch von einem amerikanischen Anbieter kommt. Dadurch ist es halt ein bisschen überzogen, wenn wir das jetzt so als Europäer uns anhören, ja. Aber grundsätzlich ist es phänomenal, wie letztendlich man diese, sage ich jetzt mal, durchaus durch sperrigen Texte weil wissenschaftliches Schreiben ist ja durchaus sperrig teilweise, in diese Podcast-Variante mit übersetzt. Und dadurch dann letztendlich so ein 10-Minuten-Podcast, der ein Paper zusammenfasst. Man kann auch mehrere Papers nehmen und kann die zusammenbringen. Dann relativ entspannt nachvollziehen kann und folgen kann, was sind so die Hauptaussagen aus diesem Paper raus. Da habe ich mal ein bisschen rumgespielt mit in den letzten Wochen mir selber eigene Texte reingeladen und mal geschaut, macht es Sinn? Also ich würde es niemals veröffentlichen, ja, aber es ist mal ein interessanter Versuch. Und ich glaube, da könnte man eben über ein Feintuning, also durchaus, wenn man diese Modelle noch besser umsetzt, sage ich jetzt mal auf einer Basis, die auch verwendbar sind für eine Ausbildungsleitende zum Beispiel im Betrieb. Könnte man da durchaus ein gutes Medium schaffen der Wissenschaftskommunikation, ja? Also zu sagen, okay, hier habe ich jetzt aktuelle Texte, die werden entsprechend in solchen Podcasts oder vielleicht auch in kurzen Texten, ja, zusammen, weil wenn ich einen Podcast machen kann, kann ich auch einen kurzen Text machen. So ein Dialogtext oder ein allgemeiner Übersichtstext über einen Seiter, One-Pager und so weiter. Und das würde dann helfen, diesen Transfer zumindest von Wissenschaft in die Praxis hinein besser umzusetzen. Also dieses Notebook LM ist ein guter Ansatz, nur braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Feintuning. Aber damit kann man arbeiten und da werden sich wahrscheinlich in Zukunft noch weitere Dinge in diese Richtung entwickeln. Ja? Also man kann sich auch
Super
vorstellen, dass da
Ansatz.
animierte Videos entwickelt werden und so weiter. Ja.
Super Ansatz. Ich habe das tatsächlich ja schon verwendet, allerdings wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das jetzt für Papers zu verwenden, also für Fachpublikationen. Ich habe das verwendet für meine eigene Webseite. Und dann ist das auch so ein bisschen klungen, als wie im Frühstücksfernsehen. Ich habe es meinen Leuten vorgespielt, die haben mal den Kopf geschüttelt. Und, nein, das kannst du nicht. Aber ich behaupte mal, dass das mitunter, also auch die Leute, die mit uns jetzt nichts zu tun haben, wahrscheinlich so beschreiben würden, wie die das gemacht haben. Auch wenn es aus technischer Sicht oft da denkst, meine Herren, was erzählen die da für Geschichten? Aber ja, so also Frühstücksfernsehniveau.
Genau.
Hochinteressant. Werde ich ausprobieren, werde mal ein paar Veröffentlichungen da mal reinschießen, vielleicht verstehe ich sie dann besser.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es ja noch andere KI-Tools. Also wir hatten ja vorhin gesprochen, ja, von diesen Leuten, die das ablehnen, ja, zum Beispiel auch im Hochschulkontext. KI soll nicht angewandt werden, weil das würde ja dann letztendlich nicht mehr zum Beispiel für die Prüfungsbeurteilung zum Beispiel kann man nicht mehr beurteilen, ob das KI getrieben oder nicht ist. Diese Tools, die helfen zum Beispiel wissenschaftliche Studien besser zu verstehen, ja. Die kann man, also zum Beispiel Explain Paper ist auch wieder, macht keine Werbung, aber es gibt ja wie Sand am Meer solche Tools. Und mit den Tools kann man letztendlich dasselbe tun. Man kann eben diese reinladen und das Tool hilft einem dann beim Verstehen dieser Texte, die ja, sage ich jetzt mal, wenn eine Bachelorstudierende sich im ersten Semester befindet und da plötzlich jetzt einen wissenschaftlichen Text lesen muss, aus dem Journal publiziert, dann tut man sich unglaublich schwer, ja. Also wie gesagt, das ist sperrig, das ist nicht wie ein Roman zu lesen, sondern man hat da grundsätzlich seine Schwierigkeiten, die Komplexität erstmal zu entfalten und dann wirklich einzusteigen, weil da unglaublich viel Vorwissen in diesen Texten eigentlich erwartet wird, was ja zum Beispiel so ein Erstsemester auch nicht mit sich bringt oder vielleicht auch später im Studium, ja. Also und diese Tools helfen dann eben dieses Vorwissen letztendlich oder diese Diskrepanz im Vorwissen zu überwinden, indem man zum Beispiel ein Konstrukt anklicken kann, was ist Motivation? Und dann hilft einem diese künstliche Intelligenz zum Beispiel zu definieren oder unterschiedliche Definitionen von Motivation herzubringen und zu erklären, was ist es denn? Oder eben weiterführende Texte zum Beispiel anzubieten. Hey, da könntest du mal nachschauen bei Heckhausen, was Motivation genau ist. Und das sind ja unglaublich tolle Möglichkeiten, um eben wiederum das selbstgesteuerte Lernen zu unterstützen. Ja, also wenn ich solche Tools verwende, kann ich durchaus mich besser mit diesen Texten auseinandersetzen und verstehe dann vielleicht auch die Hintergründe und kann dann auch insgesamt mit diesem Text mehr anfangen. Das machen wir ja mühsam in Kursen, in Einführungskursen zu wissenschaftlichen Schreiben, dass wir die Studierenden hinführen. Was ist überhaupt eine Struktur von so einer wissenschaftlichen Publikation? Wie kommt man zu diesen Erkenntnissen? Wie baut man eben einen Forschungsprozess auf? Und wie stringent müssen eben die ganzen Abläufe sein im Forschungsprozess, damit man valide Ergebnisse gewinnt? All das wird ja vorausgesetzt, ja, wenn man so ein Paper liest. Und wenn man eben diese Vorkenntnisse nicht hat, dann tut man sich unglaublich schwer. Und da ist eben sowas wie so ein KI-Tool natürlich auch unglaublich hilfreich, um das ein bisschen zu unterstützen zumindest, ja.
Das wäre schön. Also, es wäre jetzt wieder ein sehr positiver Anwendungsfall, eben auch um zwischen den einzelnen Disziplinen und ich würde mal schon fast sagen, Denkkulturen zwischen Wissenschaft, Praxis und auch Bildung, da ein paar Hindernisse zu überwinden, indem wir uns besser verstehen.
Ja,
Gut,
wunderbar.
eine coole Geschichte, Wahnsinn. Ja, du hast ja auch allerhand Bücher geschrieben. Also, auf deiner Website ist eventhaler.info. Da rattern sie nur durch. Ich nehme an, die meisten davon hast du noch selber geschrieben und hast sie nicht generieren lassen.
Ja, natürlich, ja.
Beachtlicher Output. Finde ich ja auch, also du schreibst ja auch über, sagen wir mal so, jetzt nicht gerade Romane, wenn ich mir so die Titel anschaue. Wie gehst denn du daran, wenn man jetzt wieder den Sprung zur Analytik zurückzubringen? Hast du auch da eine gewisse analytische Herangehensweise? Wie denkt so ein Analytiker? Oder wie machst du das?
Ja, ganz lustig, überhaupt gar nicht erstmal Analytik, sondern Mensch-zu-Mensch-Interaktion.
Unglaublich.
Also Austausch, Diskurs, soziale Interaktion, das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Punkt, woraus auch Wissenschaft lebt natürlich, ja. Also Wissenschaftler treffen sich an Tagungen oder man trifft sich online, wie wir jetzt auch gerade, und tauschen uns aus über Ideen, Phänomene, die einem so im Alltag erscheinen, aber auch die man schon seit längerem irgendwie vorantreibt. Also das ist eine ganz wichtige Quelle für weitere Entwicklungen von Forschungsfragen oder auch Problemstellungen, dass man sich eben mit Expertinnen und Experten auseinandersetzt, aber dann auch wiederum an die Praxis geht und zu schauen, was sind da denn eben so Fallstricke oder eben Herausforderungen, die gerade bestehen. Deshalb mache ich auch gerne so Weiterbildungen. Ich habe zum Beispiel so eine Weiterbildungsreihe mit Schulleitenden in beruflichen Schulen, wo ich so dreimal im Jahr mit Schulleitenden projektorientierte erstmal wissenschaftliche Erkenntnisse bearbeite, aber dann eben auch den Schulen helfe, im Schulentwicklungsprozess eben neue Projekte zu entwickeln und die dann eben auch zu begleiten. Und da bekomme ich unglaublich viel Feedback aus der Praxis, was mich dann wieder inspiriert, neue Problemstellungen zu entwickeln und daraus dann eben wieder mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Diskurs eben das zu verfeinern und das entsprechend dann auch in eine Publikation oder eben in ein Forschungsprojekt mit hineinzubringen. Also das ist durchaus eine Quelle. Und natürlich andere Quellen sind natürlich schon sehr analytisch getrieben. Also ich schaue mir an, was ist publiziert. Da habe ich natürlich eine KI, die sich damit auch täglich so, weil man hat ja unglaubliche Füllen an Publikationen mittlerweile. Früher war das überschaubar, da hat man eine Bibliothek vier Journals gehabt, die hat man angeschaut und dann wusste man, was gerade publiziert wird. Heute ist die Anzahl der Journals explosionsartig gestiegen und man kann sich gar nicht mehr richtig ein Bild machen. Deshalb, es braucht irgendwo auch letztendlich so eine Aggregierung von diesen ganzen Informationen, weil man das einfach nicht mehr überblicken kann. Und das mache ich eben analytisch so, dass ich dann, früher habe ich so einen Webcrawler gehabt, der sich dann über die Seiten der großen Verlage zum Beispiel angeschaut hat, was sind so die Hauptschlagworte, ja, Keywords rausgelesen und dann die Keywords einfach zusammengefasst. Früher hat man so Wordclouds gemacht, da hat man so ein bisschen visualisiert gehabt, also solche Dinge. Das hilft mir natürlich dann so aus der Data Science Perspektive dann über so einen Algorithmus dann eben auch Hauptschlagworte raus zu identifizieren, zu sagen, okay, ist das eine wissenschaftliche Linie, die relevant gerade ist und inwiefern gibt es da vielleicht noch Forschungslücken? Und das ist dann wirklich Handwerkszeug, ja, also Forschungsdesiderate wirklich zu entwickeln, indem man dann die aktuellen Publikationen sich anschaut zu einem bestimmten Phänomen. Nehmen wir jetzt mal an, eine visuelle KI im Bildungskontext. Mal zu schauen, okay, was weiß man da schon drüber und in diesen Publikationen und was könnte man vielleicht da aus dieser Perspektive in Richtung Problemlösen zum Beispiel oder in Richtung Emotionen noch herausarbeiten? Also inwiefern sind visuelle KI denn überhaupt prägend für Emotionen? Ja, das wäre jetzt eine Forschungsfrage, die so jetzt aus dem Stegreif raus vielleicht noch nicht ganz gut beantwortet ist. Und so geht man dann entsprechend vor und dann versucht man damit natürlich sich auseinanderzusetzen, Vorarbeiten zu leisten und im besten Fall natürlich auch irgendwelche Forschungsgelder dazu einzuwerben, die aus Stiftungen oder dann natürlich aus staatlichen Fonds irgendwo uns dann unterstützen, weiter voranzukommen mit diesen Forschungserkenntnissen. Aber ich vergesse auch nie immer diesen Praxisbezug. Ja, also klar gibt es Grundlagenforschung, die ist wichtig, die hilft einem natürlich dann insgesamt so eine Basis zu schaffen. Aber darüber hinaus muss natürlich auch irgendwo immer so ein Praxisbezug herrschen. Und das versuche ich eben auch in meinen Forschungsbereichen eben zu kombinieren. Zum einen mache ich Grundlagenforschung, das ist ganz klar. Also wir forschen gerade auch so im Bereich von Emotionen. sehr stark, also Emotionen und Lernen. Und da benutzen wir zum Beispiel auch unterschiedliche Modelle, die sich im Rahmen von Emotionserkennung ermöglichen lassen, also über Sprache. Ja, also ich kann ja über KI-Sprachmodelle, kann ich Sprache analysieren und daraus dann eventuell Stimmungen ableiten. Ja, und das hat dann wieder Implikationen in meinem Lernkontext. Oder ich kann das natürlich über eine visuelle KI machen, also Gesichtserkennung und so weiter. Mit all den Datenschutzproblemen und ethischen Problemen, die dahinter stecken, klar, das ist uns alles bewusst, aber das kann man auch tun. Oder man kann natürlich Texte, die geschrieben werden, auch auf Sentiment, also auf emotionale, zumindest auf Basisemotionen natürlich auch analysieren. Also ist es eher ein positiv oder ein negativ konnotierter Text und was hat da letztendlich diese Emotion dann im Lernprozess dann eben bewirkt. Oder man kann es auch in Datenstrukturen feststellen, also inwiefern ich klicke in bestimmten Online-Systemen und kann dann versuchen, daraus dann eben abzuleiten, ist die Person eher irritiert oder ist die Person eher freudig motiviert, ja. Und daraus dann eben auch wieder. Und da versuchen wir dann eben gerade in diesem aktuellen Forschungsprojekt, mit unterschiedlichen KI-Modellen dann tatsächlich Emotionen zu erkennen und dann eben über Intervention mit diesen Emotionen umzugehen, beziehungsweise da eben zu schauen, wiefern man dann eben bestimmten Lernsituationen auch ja bestimmte Stimmungen überwinden kann, um dann eben auch lernförderlich die Situation wiederherzustellen. Also sagen, hey, mach mal eine Pause, du scheinst ein bisschen frustriert zu sein, denk mal an was anderes und komm da wieder zurück. Oder dann eben, hey, du bist super im Flow, mach weiter so, ja, also solche Aspekte.
Jetzt hochinteressant, das hat mir ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil du gesagt hast, Emotionen in Sprache und so weiter oder nach im Schrift. Vor vielen Jahren einmal mit einem Journalisten diskutiert über, da waren wir noch lange nicht mit KI und so weiter unterwegs, über die Verantwortung des Journalismus für die gesellschaftliche Stimmung. Sagen wir es mal so vereinfacht gesagt.
Ja.
Mit weiterer Folge eben dann natürlich auch Konjunktur und Straftaten und so weiter. Ich habe nicht überzeugen können. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass es so ist. Gibt es zufälligerweise schon Untersuchungen, wie manche Medientypen oder Medien, wie auch immer, Klassifizierungen gestimmt sind, also emotional gestimmt sind und ob, beziehungsweise welchen Einfluss das auf die Konsumenten dieser Medien hat?
Ja, da gibt es ja so, als diese Social-Media-Plattformen aufkamen, Facebook, Twitter und Co., da gab es ganz viele Studien zu so Sentiment-Analysis, also inwiefern dann eben diese Posts zum Beispiel emotional geprägt sind und wie dann eben Reaktionen darauf dann eben auch wieder sich mit bestimmten Emotionen verbinden lassen. Ja, also wenn jetzt ein positiver Post kommt, ich habe was erreicht, dann kommen ganz viele Gratulationen und so weiter. Also das triggert dann eben auch Freude bei anderen Personen oder dann eben so Hassbotschaften, die dann eben auch eher so negative Stimmungen oder negative Kommentare und Unterstützung von dessen triggern. Also Menschen reagieren da so emotional relativ auf der einen Seite konsistent, aber dann gibt es natürlich auch wieder die Frage, die Personen, die damit interagieren, die sind ja schon irgendwo auch dann natürlich geprägt und was wird die anderen tun, die eben nicht damit interagieren? Das sind ja auch wieder die Limitationen von diesen Studien. Also da gibt es schon einiges in diese Richtung, aber so ganz tief, also da bin ich überhaupt kein Experte. Da musst du jemanden anders interviewen im Podcast ja, vielleicht.
Der sich ich suche weiter.
Genau.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Korrigiere mir, wenn ich falsch liege, aber du bist ja, nochmal so, im Kern bist du ja Datenanalyst, oder?
Naja, im Kern bin ich eigentlich, also ganz zurück in der Ausbildung war ich eigentlich erstmal Lehrer, also habe mal Lernen studiert und danach habe ich das Lernen nicht fertig gemacht. Da gab es auch Probleme, da gab es zu viele Lehrer damals und dann hieß es, ja, Referendariat ist jetzt nicht so aussichtsreich, da müsste man länger warten. Und die Wartezeit habe ich dann an der Uni verbracht mit dem Doktorat und hab dann promoviert. Und das war dann für mich eher so der Weg zu gehen. Und die Promotion war im Bereich von Erziehungswissenschaft und im Hintergrund auch mit Soziologie und Psychologie. Diese Computer-Data Science-Perspektive habe ich dann eben auch damit parallel entwickelt. Also ich habe mich schon immer mit Computern und Programmierung beschäftigt. Und habe das dann entsprechend da als weiteren Track dazugenommen, genau.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.